Deutschlandfunk.
Unicampus. Eine Gruppe Studis unterhält sich nach der Einführungsveranstaltung. Michelle ist auch dabei und hat Fragezeichen im Kopf.
Wo bin ich hier gelandet?
Michelle ist die erste in ihrer Familie, die studiert.
Ich wusste tatsächlich nicht mal, was ein NC ist. Das ist auch so ein bisschen ein Running Gag zwischen meinen Freundinnen und mir. Ich wusste auch nicht, dass man am Ende eine Bachelorarbeit schreiben muss.
Michelle wurde klar, zwischen ihr und den anderen aus der Gruppe gibt es einen Unterschied.
Die kamen alle aus Akademikerhaushalten. Von daher fühlt man sich dann doch schon sehr fremd und denkt, was müssen die anderen bloß von mir denken, wenn ich nicht mal das weiß.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings.
Hi, ich bin Charlene Rogal. In jeder Folge gucken wir auf ein Thema, das uns im Alltag beschäftigt. Wir suchen nach Ursachen und Lösungsansätzen. Heute geht's um ErstakademikerInnen. Also die unter uns, die als erstes in ihrer Familie einen Uni-Abschluss machen. Was sagen die Zahlen? Wie viele Kinder aus Nicht-AkademikerInnen-Haushalten studieren überhaupt? Was sind die Struggles für ErstakademikerInnen? Und was können Strategien sein, um sich in der Uni weniger fremd zu fühlen und sich auch von den Eltern weniger zu entfremden?
Die kannten das schon von zu Hause aus, dass man eine Bachelorarbeit schreibt, dass man dann die Masterarbeit schreibt, dann vielleicht eine Doktorarbeit. Also das war irgendwie einfach kein Begriff, der mir so bekannt war.
Michelle macht gerade ihren Master in Sozialethik im Gesundheitswesen. Ihre Eltern haben nicht studiert. Durch ihr Studium hat sich die Beziehung zwischen ihr und ihren Eltern verändert.
Ich habe mich auf akademischer Ebene auf jeden Fall von ihnen entfernt. Ich denke, es gibt einige Themen, über die ich eher mit FreundInnen oder eben auch KommilitonInnen spreche, die zu Hause nicht so angesprochen werden. Und das hat meistens, glaube ich, eher den Grund, dass ich mich dann ja schäme oder nicht möchte, dass die sich vielleicht schlecht fühlen, wenn sie bei manchen Themen einfach nicht so drin sind. Das ist ja auch manchmal so eine ganz neue Sprache, die man dann irgendwie spricht. Mhm. Und ich habe da noch nie eine böse Rückmeldungen bekommen oder so von meinen Eltern, aber ich glaube, das ist eher so, dass ich sie nicht kränken möchte, wenn das verständlich ist, ja.
Ja, bist einfach quasi so achtsam.
Mhm, genau.
Spürst du denn in manchen Momenten, dass es so einen Unterschied gibt zwischen dir und deinen Eltern?
Ja, also ich habe mir durch das Studieren angeeignet, selbstbewusster zu sein, weil ich ganz schnell gemerkt habe, dass ich damit sehr weit komme im akademischen Feld sozusagen und dass da die Akademikerkinder eine ganz andere Herangehensweise haben. Und die habe ich jetzt so ein bisschen adaptiert und schaffe es dadurch, meinen Eltern auch manchmal vielleicht so ein bisschen mehr diese Haltung zu zeigen. Man darf auch für Sachen einstehen, die einem wichtig sind, und man darf sich das sozusagen auch nehmen.
Wie würdest du sagen, wie bist du dann eher aufgewachsen? Was ist so der Mindset, der dich geprägt hat?
Dass es eigentlich keine Rolle spielt, was man macht. Also ich bin da auch sehr dankbar für, weil ich nie den Druck bekommen habe zum Beispiel. Also ich kenne auch einige, die dann den Druck bekommen haben, erst recht als Arbeiterkinder, die Familie stolz zu machen und dann irgendwie was total Tolles zu studieren. Und da bin ich sehr dankbar für, dass ich immer die Freiheit hatte zu wählen, worauf ich Lust habe.
Wie ist das im Studium für dich? Hast du das Gefühl, ja, läuft, hier gehöre ich hin? Oder ich kann mir vorstellen, das ist so ein Emotionscocktail. Erzähl mal.
Also im Bachelor habe ich mich noch weniger zugehörig gefühlt. Jetzt mache ich gerade meinen Master und weiß irgendwie, dass ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe und dass das schon irgendwie passen sollte. Aber ich habe schon manchmal noch das Gefühl, bald fliegt es auf, dass ich hier gar nicht hingehöre oder die Masterarbeit werde ich nicht schaffen oder so. Also es ist ein dynamischer Prozess, würde ich sagen.
Hast du mal mit anderen in deinem Umfeld, also mit deinen Kommilitoninnen darüber gesprochen?
Ja, es gibt auf jeden Fall so ein paar Leute, die ähnliche Erfahrungen wie man selbst gemacht hat, und der Austausch tut auf jeden Fall auch sehr, sehr gut, wenn man so ein bisschen darüber sprechen kann, wie neu dieses akademische Umfeld für einen ist. Ja.
Setzt dich das manchmal unter Druck, die Erste zu sein, die studiert?
Nein, mich hat es nie unter Druck gesetzt. Ich glaube, ich sehe das selber auch als so eine Sache, in die ich irgendwie so reingerutscht bin, weil es jetzt nie meine ganze Kindheit lang mein Traum war, zu studieren unbedingt, sondern das kam irgendwie einfach so.
Wie kam es denn? Jetzt wird's spannend.
Ich habe meinen Realschulabschluss gemacht und dann eine Ausbildung angefangen zur Sozialassistentin. Und in der Ausbildung gab es dann so ein paar SchülerInnen, die gesagt haben, ich mache danach mein Fachabi, was machst du denn dann? Und dann habe ich gesagt, ah, man kann sein Fachabi machen, dann mache ich das auch. Und im Fachabi habe ich dann Leute getroffen, die gesagt haben, ich studiere danach, was machst du danach? Und dann habe ich gedacht, ja, dann studiere ich vielleicht auch einfach danach. Also es war irgendwie so ein fließender Prozess und ich habe mich, glaube ich, da so ein bisschen einfach drauf eingelassen. Und ja, dann habe ich irgendwann studiert.
Lasst uns hier mal anhalten und rauszoomen. Wir wollen Michelles Aussagen an dieser Stelle mit einer wissenschaftlichen Perspektive ergänzen.
Also wenn die Eltern ein Studium haben, dann gehen die Kinder zu 78% in ein Studium über nach der Schule.
Das hier ist Melinda Erdmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Ihr habt sie gerade gehört. Der Anteil der Kinder aus AkademikerInnen-Haushalten, die studieren, ist ziemlich hoch. In Familien, wo die Eltern nicht studiert haben, sehen die Prozentzahlen ganz anders aus.
Im gesamten Bildungsverlauf sind es bei Nicht-Akademiker-Kindern 25 Kinder von 100, also 25% nehmen dann, nachdem sie die Schule besucht haben, ein Studium auf.
Also 78% AkademikerInnen-Kinder und nur 25% aus Nicht-AkademikerInnen-Haushalten. Melinda Erdmann sagt, in den letzten rund 20 Jahren hat sich an diesen Zahlen auch nicht wirklich viel geändert. Es gibt nach wie vor viele Faktoren, die beeinflussen, warum sich Kinder aus Nicht-AkademikerInnen-Familien für oder gegen ein Studium entscheiden. Ein wichtiger Punkt, sagt Melinda Erdmann, ist, dass in Familien, wo Elternteile studiert haben, auch einfach mehr über diesen Bildungsweg gesprochen wird.
Das macht nochmal einen Unterschied, ob man eben die Eltern fragen kann oder diese Information mit der Muttermilch aufsaugt, weil die Eltern einfach diese Information in alltäglichen Narrationen den Kindern sozusagen vermittelt oder ob ich explizit aktiv danach fragen muss.
Das kenne ich auch von mir zu Hause. Wir haben oft darüber gesprochen, was nach dem Abi passiert, nämlich studieren. Für mich war das irgendwie normal und mir war auch gar nicht bewusst, was das eigentlich für ein Privileg ist.
Die fehlenden Vorbilder sind auch nochmal ein Thema, also dass man einfach wirklich jemanden hat im Umfeld, der zeigt, dass man ein Studium schaffen kann, auch wenn man nicht ein Einzelabitur hat. Dann auch die praktische Unterstützung bei der Bewerbung ist auch so ein Punkt. Und was auch sehr relevant ist, dass eben Kindern aus Nicht-Akademiker-Haushalten auch selten ein Studium zugetraut wird.
Am Anfang der Folge hat Michelle ja auch erzählt, dass vieles für sie super neu war. Und für ihre Eltern ja aber auch. Plötzlich geht das eigene Kind einen Weg, den sie selbst nicht erlebt haben. Was heißt das jetzt für Michelle und ihre Eltern?
Meine Eltern sind sehr stolz auf mich. Die drücken das auf jeden Fall auch aus. Und ich habe gleichzeitig aber nie das Gefühl, dass ich irgendwie anders gesehen werde. Natürlich gibt es manchmal vielleicht Themen, wo ich schon eine andere Sprache benutze. Das mache ich aber generell mit Menschen, die über die Profession von mir sozusagen nicht Bescheid wissen und gewisse Fachbegriffe einfach nicht kennen, weil ich das respektvoller finde, ehrlich gesagt. Ja.
Hast du den Eindruck, dass andere KommilitonInnen, die vielleicht aus einem anderen Umfeld kommen, mehr Support haben, wenn es auch so um fachliche Fragen geht? Oder glaubst du, alle sind gleich lost?
Ich glaube tatsächlich, dass es ganz, ganz viele Unterschiede gibt und dass vielleicht vielen das aber auch nicht bewusst ist. Also egal, ob es jetzt der finanzielle Support ist oder auch, ja, was ich vorhin schon angemerkt habe, ich habe das Gefühl, es ist eine ganz andere Sprache und auch eine andere Haltung, die man hat. Also wenn Kommilitoninnen eine Klausur zurückbekommen haben, die ihnen nicht gepasst hat, dann sind die sofort zum Professor gegangen und haben gesagt, hier, ich will nochmal mit Ihnen darüber sprechen. Ich hätte das nie gemacht. Also ich hätte nie gedacht, dass das überhaupt mein Recht ist, das anzuzweifeln, was sozusagen diese autoritäre Person, ja, wie die meine Arbeit bewertet hat. Und das ist etwas, wo ich, glaube ich, schon Nachteile hatte, weil ich natürlich dann auch weniger Selbstbewusstsein hatte und dadurch vielleicht manchmal ein bisschen schlechter abgeschnitten habe, obwohl ich eigentlich das gleiche Wissen hatte.
Ich verstehe, du hast so, so höre ich es zumindest raus, die nicht so viel rausnehmen wollen.
Genau, ja.
Hier hake ich nochmal ein. Diese Unsicherheit, von der Michelle erzählt, begegnet auch Caroline Pilz. Sie arbeitet bei der Studienberatung der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Uni Bielefeld und berät auch ErstakademikerInnen. Sie hört in ihren Gesprächen von unterschiedlichen Herausforderungen. Dabei spielen oft auch die Eltern eine Rolle.
Es kann einmal die Richtung sein, dass vielleicht Eltern selber wollen, dass man als erste Person aus der Familie studiert und da sehr viel Hoffnung reinstecken, dass Eltern sich vielleicht sogar verschulden, um dieses Studium den Kindern oder dem Kind zu ermöglichen, dass es die Situation gibt vielleicht, dass Geschwisterkinder sich ein Zimmer teilen, wenn man noch bei den Eltern wohnt, dass man selber vielleicht dann ein eigenes Zimmer hat, um da seine Ruhe zu haben. Und die Idee, die dahinter steckt, ist dann ja häufiger vielleicht so dieses, wir möchten, dass es dir mal besser geht als uns. Und was wir dann häufig erleben, ist, dass die Studierenden dann, die Erstakademikerinnen, Arbeiterkinder, dass die dann unter einem immensen Druck stehen. Also dass da auch vielleicht ein Leistungsdruck, ein Erwartungsdruck von zu Hause aufgebaut wird und man Angst hat, da zu versagen. Genau, weil man ja mitkriegt, welche in Anführungszeichen Opfer vielleicht die Eltern oder auch die Familie, die Geschwister bringen. Das wäre so die eine Richtung. Und dann gibt es die andere Richtung noch, dass es so rüberkommen könnte, als wenn man sich vielleicht als was Besseres fühlt. Ne? Mhm. Also man möchte vielleicht da raus aus dem, wo man herkommt, und man gibt sich nicht mit dem zufrieden, mit dem man aufgewachsen ist. Oder so kommt es zumindest dann bei den Eltern vielleicht an oder beim sozialen Umfeld. Und dann können ja vielleicht so Sprüche kommen wie, einfache Leute sind doch auch gut und für uns ist das nichts und wir brauchen das nicht. Ne? Und genau, also dass dann da Unverständnis dafür aufkommt oder vielleicht einfach gar kein Verständnis aufgebracht wird für diese Situation, weil es aber auch einfach in der Sache nicht verstanden wird. Also was es bedeutet vielleicht, ne, weil ich mir einen Studiengang aussuche, der kein klares Berufsziel hat oder so, ne, was vielleicht die Eltern nicht verstehen, welches Berufsziel dahinter steckt. Das ist ja häufig bei Geisteswissenschaften beispielsweise so. Genau, das ist so die andere Seite.
Das ist ja dann auch Neuland. Du hast gerade schon das Unverständnis angesprochen. In welchen Bereichen gibt es das vielleicht noch?
Thema Studienfinanzierung, ne? Dass ich nebenbei noch arbeiten muss. Und warum will ich denn so etwas, wenn ich dafür noch arbeiten muss und nebenbei neben dem Studium noch Geld verdienen muss, wenn ich doch eine Ausbildung machen könnte, wo ich vielleicht wenig, aber immerhin irgendwie Geld verdiene?
Ja, ist ja auch so ein bisschen mies, ne? Weil es dann auch so eine fehlende Anerkennung ist, wenn man irgendwie sich auch so abrackert.
Ja, also auch Unverständnis inhaltlich, ne? Also es wird nicht verstanden, was machst du da eigentlich? Was ist das, eine Klausur? Ja, meinst du jetzt einfach eine Klassenarbeit? Oder wie, ne? Oder eine Hausarbeit oder auch so andere Begrifflichkeiten wie du musst einen Essay schreiben, einen Exzerpt. Also es sind ja so neue Wörter auch, mit denen man konfrontiert ist.
Und man ist ja selber auch lost, das kommt ja auch dazu. Die Person, die studiert dann. Ne?
Das sind ja eher die Probleme, die von außen sind, also die quasi mein Umfeld haben. Aber ich selber bin ja auch konfrontiert dann auch mit einer neuen Welt, mit einem neuen Regelkatalog vielleicht, mit einem neuen Umfeld, weil ich kenne das ja so vielleicht auch nicht. Ich muss vielleicht häufiger nachfragen oder ich bin einfach auch nicht so geschult in diesem Umgang mit Personen, die an der Uni arbeiten, ne? Mit ProfessorInnen, mit anderen Lehrenden, ja, und kriege irgendwie mit, dass meine KommilitonInnen das viel besser können. Und das kann dazu führen, dass ich mich da schäme, dass ich mich irgendwie rechtfertige, dass diese Scham aufkommt und das vielleicht auch dazu führt zu so einem Selbstausschluss, also dass ich dann doch vielleicht annehme, dieses, ich gehöre hier gar nicht hin, die anderen haben recht.
Wie können denn dann Studis ihren Eltern ihre neue Welt ein bisschen näher bringen, mal in die Uni mitnehmen oder so?
Genau, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, ne? Also dass man seine Eltern oder sein Umfeld einfach mal mitbringt und sagt, hier, ich möchte euch das einfach mal zeigen, wie das so abläuft oder wo ich auch mich da so aufhalte, weiß ich nicht, also vielleicht mal in die Mensa gehen oder man hat ja dann vielleicht doch auch Freunde, die man durchs Studium kennengelernt hat und dann auch nochmal sagt, guck mal hier, das ist der Ort, wo wir gemeinsam lernen oder einfach diesen Ort, der so fremd ist, einmal näher bringt. Da gibt es ja auch die Möglichkeiten von irgendwie Tag der offenen Tür oder auch in den Ersti-Wochen. Also das ist auch gar nicht ungewöhnlich jetzt bei uns mittlerweile, dass da Eltern auch mitkommen oder dass man auch Eltern einfach mal rumgehen sieht. Und auch das vielleicht, wenn das dann manchmal so ein bisschen komisch wirkt. Manche Unis haben ja auch so Programme, studieren ab 50. Also wenn man gar nicht so möchte, dass das jetzt so auffällt, das sind meine Eltern, dann genau. Ne? Also es ist jetzt ja nicht ungewöhnlich, dass auch ältere Leute in der Uni rumlaufen.
Was hast du vielleicht noch für Tipps für ErstakademikerInnen, wo es noch Unterstützung gibt?
Das Hauptthema ist, glaube ich, sich einfach damit auseinanderzusetzen und drüber zu reden. Also nicht diese eigene Herkunft irgendwie zu verleumden, weil es ist ja schon etwas, wo soziale Ungerechtigkeit und Bildungsungerechtigkeit hintersteht. Also es ist was Strukturelles. Und mir ist es immer total wichtig, den Betroffenen oder denjenigen klarzumachen, redet darüber. Und sprecht auch, macht das Thema sichtbar, vernetzt euch, ne? Also, weil das tun andere auch. Andere nutzen auch ihre Netzwerke. Also vernetzt euch, stellt Fragen, traut euch und schaut euch mal um, was es an den Unis vielleicht gibt oder auch in der Stadt, in der ihr wohnt oder in der ihr halt studiert. Was gibt es da für Angebote zu dem Thema? Ne? Also es gibt ja beispielsweise die Initiative Arbeiterkind.de, auch bundesweit haben die Orte und Gruppen oder es gibt verschiedene Mentoring-Programme, es gibt Hochschulgruppen und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass das mehr wird. Also schaut da einfach mal an der Hochschule oder in der Stadt, was gibt es da und tauscht euch aus und ich glaube, da kommt man immer am besten auch an Tipps von anderen Betroffenen, in Anführungszeichen, wie die vielleicht damit umgehen. Und ja, so glaube ich, funktioniert es am besten und sonst lesen darüber. Literatur gibt es ganz viel und da merkt man vielleicht dann auch, okay, das ist gar nicht mein eigenes Thema, sondern das ist ein Thema, was bekannt ist und was aber so ein bisschen klein gehalten wird vielleicht. Und ja, auch andere haben dieses Bewusstsein dafür und andere machen auch die gleichen Erfahrungen.
Zum Ende der Folge hört ihr jetzt nochmal Michelle mit einer Bilanz nach mehreren Jahren Studium als Erste in ihrer Familie.
Ich denke, der Zwiespalt ist schon größer, als sich das vielleicht Menschen vorstellen können, die nicht als Arbeiterkind groß geworden sind und als Erste in ihrer Familie studieren. Also es bestimmt schon die gesamte akademische Laufbahn, zumindest bei mir, dass man immer wieder sich fragt, bin ich hier richtig? Darf ich das? Ich habe auch, als ich die Anfrage von euch bekommen habe, gedacht, wer bin ich denn, dass ich jetzt darüber erzählen kann sozusagen? Also es ist schon ein anderes Selbstbewusstsein und eine andere Herangehensweise an seine Karriere sozusagen, wenn man ja das Glück hat, vielleicht in so einem anderen Kontext aufzuwachsen. Gleichzeitig hat es auch viele Vorteile und kann auch sehr, sehr gut sein, in einer Arbeiterfamilie aufzuwachsen, weil man eben nicht das Gefühl mitbekommt, wie vielleicht manch andere, dass Arbeit das ganze Leben ist und dass es nur darauf ankommt, eine tolle Karriere hinzulegen.
Glaubst du, du wirst diese Unsicherheit irgendwann im Leben ablegen können? Oder ist es was, was irgendwie ja vielleicht auch immer Teil von dir sein wird?
Ich glaube, dass es schon auf eine Art und Weise immer Teil von mir sein wird, ja.
Das Team für diese Folge: Anne Bohlmann, Justus Wolters, Ivy Norti, Philipp Adelmann und ich, Charlene Rogal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.